Ist noch mal gut gegangen. So, damit ich euch auch sehe. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Herr, im Glanz deiner Majestät, heilig, heilig, diese Lieder haben wir gerade gesungen. Wir singen sie natürlich, weil wir sie kennen. Aber dürfen wir sie überhaupt singen und dürfen wir uns überhaupt Gott nahen? Wer darf in den Himmel? Die Antwort gibt es in Psalm 24. Wer darf auf des Herrn Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Das war zunächst einmal ganz praktisch gemeint im Gottesdienst. Wenn die Priester in den Tempel kamen, wer darf da stehen? Wer darf einen Gottesdienst verrichten? Also was ich auch oft so ohne nachzudenken oder wie selbstverständlich mache ich schon, denke ich nach ein bisschen, aber das ist ja eine tiefgehende Frage, wer darf das überhaupt? Und natürlich wir alle als gottesdienstliche Gemeinde. Und die Antwort ist klar, wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist. Tat und Herz gehören zusammen, untrennbar. Wenn ich jetzt vom Herzen rede, dann immer auch hat es eine Bedeutung für unseren praktischen Alltag natürlich. Und Jesus und nicht irgendjemand greift das auf, indem er bei den Seligpreisungen sagt, selig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Umgekehrt, wer nicht reinen Herzens sind, wird Gott nicht schauen. Und im Hebräerbrief heißt es, strebt der Heiligung nach, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Also das, es geht schon um was bei dieser Fragestellung. Die Reinheit des Herzens, nicht nur oberflächlich besäubert, sondern porentief rein, wir erinnern uns an Clementine, ist die Einlassbedingung. Ein fleckiges Herz ist, wenn wir die Bibel ernst nehmen, tatsächlich ein Ausschlusskriterium. Gehen wir diesem Gedanken nach und fragen zunächst, warum braucht es ein reines Herz, um in die Gegenwart Gottes zu kommen? Das war schon des Öfteren hier in unseren Gottesdiensten Thema. Für einige ist es nur eine kurze Erinnerung. Denn es hat etwas zu tun mit dem, was wir gerade auch gesungen haben, mit Gottes absoluter Reinheit und Makellosigkeit. In der Bibel, wenn man eingibt, die Wortgruppe heilig und Heiligkeit, dann hat man schnell weit über 100 Treffer bei diesen Suchmaschinen da und so. Ne? Also heilig, das ist, könnte man sagen, die Eigenschaft Gottes. Heilig heißt herausgeschnitten, Gott ist wirklich da anders als die ganze Welt. Er ist vollkommen rein, nichts Böses, noch nicht einmal. Es ist für mich immer, ich habe das schon öfter hier gesagt, Gott hat noch nie mal irgendeinen bösen Gedanken je gedacht. Da merken wir schon, wie total anders der ist. Ne? Vollkommen gerecht und vollkommen gut. Er wird auch nicht böse, wenn er Böses sieht. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie Böses sehen. Ich werde dann auch böse. Ne? Und auch unrein, nicht im Sinne von gerechten Zorn nur. In der Bibel wird er beschrieben als ein verzehrendes Feuer, vor dem alles Unheilige vergehen muss. Und ich habe das schon des Öfteren hier mit diesem Symbol der Trinität gemacht. Also es geht etwas an Heilig, hier ist ein Dreieck, ne? Also könnt ihr da sehen. Und es geht auch etwas von Gott aus, eine Kraft und eine Macht geht von ihm aus. Und sie strahlt in die Umgebung hinein. Und manchmal werden den Menschen, in der Bibel wird das beschrieben, die kriegen auf einmal, werden die in die Realität Gottes reingenommen. Das heißt, die denken nicht nur darüber nach, wie wir das meiste Teil unseres Lebens tun. Wir denken, dass Gott ist, ne? Wir leben nicht mit ihm, leider. Und auf einmal merken sie, der ist wirklich da. Nur drei kurze Beispiele. Bei Jakob ist es so, da träumt er und sieht auf einmal den Himmel offen, eine Himmelsleiter. Und die Engel gehen auf und nieder. Und als er wach wird, sprach er, für wahr, der Herr ist an dieser Stätte und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach: Wie heilig ist diese Stätte. Das ist eine normale Reaktion auf die Wahrnehmung von Gottes Wirklichkeit und Heiligkeit, ist Furcht. Dem Propheten Jesaja wird ein Blick in den Himmel geöffnet und gewährt. Er sieht in dieser großartigen Thronvision Gott auf dem Thron sitzen und die Engel um ihn singen, so ähnlich wie wir gerade es stammelnd nachgesungen haben. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Herr Zebaoth heißt Herr der Herrscher, also der Menge, die da waren. Alle Lande sind seiner Ehre voll und die Schwellen bebten vor dem Stimme ihres Rufes und das Haus ward voll Rauch, also voll Gebet und Anbetung. Rauch ist ja ein Symbol für die Anbetung. Und da sprach ich, super, dass ich hier auch bin. Jesaja sprach, weh mir, ich vergehe. Es hängt mit dieser Ausstrahlung zusammen. Weh mir, ich vergehe. Der Starkstrom der Reinheit und weh mir, ich vergehe, warum vergeht er? Nun, wegen seiner Vergehen. Deswegen vergeht er. Und er sagt es dann auch, denn ich bin unreiner Lippen, hier haben wir es wieder unrein, und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Und auch im Neuen Testament, als der Lieblingsjünger Johannes in einer Vision den auferhöhten Jesus im Offenbarung Kapitel 1 wird das beschrieben, sieht den wirklichen Jesus, wie er jetzt auch ist, in der Wirklichkeit der Herrlichkeit Gottes, da heißt es, und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Also so geht es, wenn wir als natürliche Menschen mit der Wirklichkeit der himmlischen Welt in Kontakt kommen. Ich rufe das nur in Erinnerung, dass diese Wirklichkeit auch wirklich eine Wirklichkeit im wahrsten Sinne des Wortes ist. Da wirkt sich etwas aus. Das hat Auswirkungen. Dieser Hintergrund all dieser Erfahrung ist das, was ich schon des Öfteren anhand dieses schlichten Bildes hier gesagt hatte, nämlich, dass Gott wirklich diese reine, vollkommene, heilige Wesenart ist. Heilige Liebe auch. Und unser Herz, das habe ich auch schon hier mitgenommen, habe ich nur aus meinem Kram wieder ausgepackt, unser Herz sieht so aus, positiv beschrieben, also es sind noch ein paar weiße Flecken drin. Es ist völlig logisch, wenn wir damit dann hinkommen hier, ne? Dann gibt es ein Problem. Wir kommen da nicht rein. Und wir wollen da auch dann gar nicht. Wenn wir es wirklich erleben würden, wir würden da auch gar nicht hinwollen. Das würde viel zu sehr wehtun. Wir kommen dann einfach nicht rein. Nun, zum Glück liebt Gott ja uns Menschen und er eröffnet einen Weg, weil er wirklich heilig und Liebe zugleich ist. Und wir wissen es, der Weg Gottes ist das Kreuz Jesu. Und dieses Kreuz hat er, diesen Weg hat er eröffnet. Und wir können durch dieses Tor hindurchgehen. Und der Hintergrund des Satzes ist der, dass es, oder ein Satz der Bibel ist, und das Blut Jesu reinigt uns von aller Sünde und es passiert das Wunder, das habe ich schon ein paar Mal hier so gesagt, wenn wir in das Kreuz Jesu hineingehen und uns reinigen lassen, kommen wir so raus und dann dürfen wir hin. Aber bitte nicht so. Und das Blut Jesu reinigt uns von aller Schuld. Das ist vielen von uns vertraut. Ich möchte heute noch mal etwas genauer darauf eingehen, was eigentlich hierhinter passiert. Ne? Wenn wir hier hingehen, ne? Was passiert da in unserem Herzen, sodass wir so werden? Was passiert hier zwischen Gott und uns? Ich gehe mal davon aus, dass wir alle das wollen, Wir sind jetzt alle im Herzen hier und sagen, Herr, das ist doch mein Wunsch, dass mein Herz rein wird. Denn ich will nicht nur in den Himmel, ich will ein reines Herz haben. Der ganze Mist, der kann ja nicht ewig so weitergehen. Und wie wird diese Möglichkeit zu einer Wirklichkeit in mir? Ganz schlicht zunächst mal 4 ganz kurz genannte Punkte und dann gucken wir die noch einmal genauer an. Das erste Wichtige ist, damit das Herz rein wird, erkenne, ich habe Herzensreinigung nötig. Damit beginnt's. Jesus sagt von unseren Herzen ja Folgendes. Ich habe das hier schon mal so ein bisschen vorweggenommen, ne? Wenn das unser Herz ist, dann sagt er, denn von innen aus dem Herzen des Menschen kommen heraus die bösen Gedanken, jetzt habe ich nur so ein paar schwarze Dinger hier so reingemacht, ne? Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. Interessanterweise auch Unvernunft. Ne? Aber mit Unvernunft ist gemeint, dass Menschen meinen können, also die Bibel nennt das Narrheit, ich kann ein Leben ohne Gott führen. Also ich weiß, das betrifft die allermeisten nicht, aber vielleicht das eine oder andere doch ein bisschen. Ne? Und dann sind ja in unserem Herzen auch noch so innere Haltung. Also ab und zu geht es uns auch gut, dann sind wir gut gelaunt. Und dann gibt es aber auch noch so andere Dinge, dann sind wir zornig. Ne? Und dann, wer kennt sie nicht, die tiefen, traurigen Phasen, habe ich hier reingemacht. Und dann auch hier der Typ, der guckt so ein bisschen dauerangestrengt. Also so die Natur, es gibt so, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, manchmal so Phasen im Leben, da ist man so ein Bedenkenträger, ne? Und dann wird alles schwer. Und so sind wir so ein Sammelsurium von all diesen Dingen, die in uns drin sind. Und erkenne nicht nur, dass du Herzensreinigung nötig hast, sondern es kommt etwas Zweites hinzu. Ich drücke das mal so aus. Ich mache mal hier einen Typen rein. Und nimm du Verantwortung für dein Leben. Es gibt Menschen, das wäre nochmal ein Thema für sich, die sind immer hin und her geworfen von einer Sache zur anderen. Übernimm Verantwortung für dein Leben und dein Herz. Das ist wichtig. Du hast eine Lebensgeschichte hinter dir und mögen die Eltern, und am schlimmsten sind ja Lehrer und Lehrerinnen, also mögen die alle was in deinem Leben hinterlassen haben. Übernimm Verantwortung für dein Herz. Übernimm Verantwortung für deine Traurigkeit, für deinen Ärger, für deine Wut, für deine Freundlichkeit. Übernimm Verantwortung für dein Herz. Das ist so wichtig. Und dann ein dritter Schritt. Öffne dich dem Herzen Jesu. Komm, oh mein Heiland, Jesus Christ, meine Herzenstür, die offen ist, und genauso gut, mach hoch die Tür, nimm Kontakt auf zu Gott, der da ist. Und dann, das ist der letzte Schritt, vertraue ihm in allem. Und dann kommt er in dein Leben hinein und kann alles wirklich reinigen, erneuern und verwandeln. Das ist die schlichte Vierklang. Erkenne, du hast es nötig, übernimm Verantwortung, öffne dein Herz für Gott und vertraue ihm in allem und mit allem. Halten wir uns vor Augen, die Tiefe unseres Herzens kann niemand verändern außer Gott allein. Ich möchte versuchen, mit euch heute noch einen Text zu lesen, den ich jetzt lesen werde, und ich möchte ihn ein wenig kommentieren. Ihr habt das wahrscheinlich schon gemerkt in Predigten, die ich hier halte. Es ist, aber jetzt glaube ich nicht nur mir, sondern auch Jesus wichtig, dass wir unser Herz schulen. Und die Herzensschulung geht anders als ein psychologisches Coaching oder so Dinge, die wir uns vormachen. Und Jesus möchte mit seinem Geist in unser Herz. Und alle diese vier Punkte, die ich gerade genannt habe, die kommen in einem Gespräch vor, das jemand aufgeschrieben hat, wo er, ich sage mal, mit dem Heiligen Geist mit Jesus ins Gespräch kam. Und ich möchte diese Sätze einmal durchgehen und hört sie mal innerlich mit wachem Herzen und ich kommentiere sie nur ein bisschen. Also etwas, wo jemand das Reden Gottes aufgeschrieben hat. Bei manchen Menschen, ich glaube, dass es bei jedem von uns geht, dieses Gespräch, können wir nachvollziehen. Und wer es hinterher nochmal nachlesen will, ich habe hier so ein paar Kopien gemacht, kannst du mit nach Hause nehmen. Und da hört jemand Jesus sagen in seinem Herzen, in einem Gebet, dass Jesus sagt, das aber nimm zu Herzen. Es geht jetzt um dein Herz. Der Weg der Nachfolge und des Heiligwerdens, dass wir ganz rein werden, sagt Jesus, ist kein schwieriger Balanceakt. Deinen Willen, mein Gott, tue ich gern, ein Zitat aus Psalm 40, deinen Willen, mein Gott, tue ich gern. Dieses Wort zeigt die richtige Einstellung. Das hört sich so leicht an, denn normalerweise tun wir nur unseren Willen gern. Meinen Willen tue ich gern. Der Psalmbeter sagt, deinen Willen tue ich gern. Und achten wir darauf, dass wir Gottes Willen gern tun. Und dann sagt Jesus weiter, was du nicht gern tust, das lasse, bis du es gern tust. Interessant, ne? Und weiter, ich will keine sauren Nachfolger haben, die verbissen, freudlos, mit heimlichem Bedauern meinen Weg gehen. Vertraue darauf, dass mein Geist der Stärkere ist. Also es geht nicht um Beliebigkeit, aber es gibt auch so viele Christen, von denen man den Eindruck hat, also eigentlich wären sie lieber keine Christen, aber blöderweise haben sie Gott kennengelernt und jetzt müssen sie irgendwie mit Zähneknirschen seinen Willen tun. Und er sagt, ich will keine sauren Nachfolger haben. Die Freude ist ein Kennzeichen des Himmels. Weiter. Was du mit Willenskraft ausrichten willst, das bringt dich keinen Schritt weiter, das glaube mir. Du hast dich in diesen und jenen Dingen jahrelang bemüht und ohne Erfolg, wie du weißt. Wer kennt das denn nicht von uns? Kennen Sie Ihre Macken in Ihrem Herzen? Und dann bemüht man sich, dann streckt man sich, dann fängt man an, Bibel zu lesen, dann nimmt man sich das wieder, das vor. Und so wie am Anfang des Jahres nimmt man sich vor, irgendwie abzunehmen und hält dann bis zum 3. Februar oder so. Und so ähnlich machen wir das im Glauben auch. Du hast dich in diesen Dingen jahrelang bemüht und ohne Erfolg, wie du weißt. Bedenke, dass Leben aus Gott ein Geschenk ist. Also Gottes Leben ist immer ein Geschenk. Zieh mit deiner Gnade ein. Es wird nichts darinnen sein, dessen du dich einmal selber wirst rühmen können. Also wenn wir einmal im Himmel kommen, dann werden wir nicht sagen, ach, ich habe so toll geglaubt und da bin ich zum Glauben gekommen und ach, herrlich. Sondern wir werden sagen, Gott, alles habe ich dir zu verdanken. Leben ist ein Geschenk. Gottes Leben ist ein Geschenk. Und zwar völlig, zu 100%. Und dann sagt Gott, man könnte fast sagen, es ist mit einem Augenzwinkern, es wird nichts darin sein, dass du dich einmal selbst wirst rühmen können, also lass gleich die falschen Anstrengungen. Lebe lieber aus dem Geschenk. Du meinst, es betrübt mich, wenn du dir keine Mühe gibst. Mich aber betrübt, wenn ihr meinem Geist nicht volles Vertrauen schenkt. Dieses Übel ist ungleich das Größere. Ihr habt euch mir hingegeben, das genügt mir. Das haben wir ja gemacht. Jesus, dein Leben gehört mir. Mein Leben gehört dir. Gehe ich davon aus, dass wir alle das machen. Nun aber ist auch wirklich alles Weitere allein meine Sache. Der eigentliche Ungehorsam besteht nicht im falsches Tun oder gutes Nichttun, dafür ist mein Blut geflossen. Das Blut Jesu reinigt euch von aller Sünde. Glaubt das jetzt? Der eigentliche Ungehorsam liegt in jedem noch selber tun wollen. Siehst du eine schwache Stelle, so bring sie mir. Erkenntnis, habe ich gesagt im ersten Punkt, Verantwortung für sich übernehmen und dann Jesus bringen. Siehst du eine schwache Stelle, bring sie mir. Wenn wir hier, und wir haben viele schwache Stellen, zum Beispiel unsere Verzagtheit, dass ein Dinge so betrüben und man sieht auf die Welt und man sieht auf das eigene Leben, oh, und es zieht sich alles in mir zu und dann die Freude geht weg, man ist wirklich verzagt. Bringen Sie wirklich zuerst ihm. Sofort. Auch Traurigkeit, auch Zorn, auch Wut, auch Versacken vor dem Fernseher. Jetzt bin ich wieder versackt und ich versacke zum 37. Mal vor dem Fernseher. Und da bin ich so ganz zufällig in diesem Pornofilm gelandet. Diese Neigung bringen Sie mir. Sofort. Wenn du eine schwache Stelle hast, bringen Sie mir. Und dann sagt er weiter, indem du das tust, ist dein Interesse geweckt. Also wir müssen nicht Gottes Interesse wecken, sondern dein Interesse wird geweckt. Dann aber warte, hör und warte. Und das ist der Punkt, der anders ist als zu allem Seelischen. Warte, höre, warte. Bis in deinem Herzen ich angekommen bin. Und dann verwandelt er. Und geh auf alle Anregungen des Geistes ein, soweit du es merkst und nicht weiter. Streng dich nicht an, Herr, ich brauche deinen Geist. Und wenn du nur so ein bisschen merkst, merkt der große Apostel, der merkt noch viel mehr. Aber du merkst nur so ein bisschen, aber das bisschen, das mach. Jedes freudlose Tun in eigener Anstrengung beleidigt den Vater. Dessen Reich Friede und Freude ist. Das ist mein Kennzeichen, ob wir mit Gott in Berührung sind. Verspüre ich eine innere Freude. Und darauf muss man warten. Warte, bis es kommt. Mein Geist wirkt sanft, aber mächtig, allmächtig. Ihr liebt das rasche und auffallende Tun. Drive-in und schnell. Deswegen funktioniert auch Glaubensleben bei so wenigen heute. Glaubensleben funktioniert nicht nach Drive-in. Glaubensleben, warte, höre und warte auf mich und lebe in meinem Geist. Deswegen fühlt ihr euch immer bemüßigt, nachzuhelfen. Da liegt der Ungehorsam. Das ist das Zurückweichen. Ergebt euch in meine Art und kommt zur Ruhe von euren Werken. Damit endet der Text. Leben im Geist ist so wie hier beschrieben. Ich merke, ich musste auch immer lernen, jeden Tag neu. Aber damit zu rechnen, dass Gott handelt und ihm mein Dilemma hinhalten und warten, bis er in meinem Herzen ankommt. Und dann nimmt er mich an die Hand, schenkt mir Erkenntnis und dann gehe ich auch mit ihm. Aber dieses Warten auf den Herrn, Das ist das A und O. Man kann das lernen, wenn man Menschen im Sterben begleitet. Da kann man nichts mehr machen. Warte und tröste du mich und geh du zu dem anderen hin. Und dann kann der Geist handeln. Und so müssen wir auch komplett kapitulieren an unseren Dingen, die wir so im Leben sowieso nicht aus eigener Kraft hinkriegen. Bedenke, du kannst kein anderes Herz ändern, auch wenn wir das gerne möchten. Wir sehen ja immer bei dem anderen, oh, mein Mann, meine Kinder und so, ich möchte, funktioniert nicht. Aber du kannst auch dein eigenes Herz nicht ändern. Das kann nur Gott, das ist eine Gottessache. Gott kann es. Wir haben in dem letzten Alpha-Kurs einen Bericht gelesen von einem Mann, der wirklich sozusagen im Schlaf von Gott verändert wurde. Sehr bewegend. Und der wurde wirklich neu innerlich. Sehr bewegendes Zeugnis gewesen. Und so müssen wir auf den Herrn warten und Jesus kann mich verändern. Und er kann es auch. Und wenn ich wieder gefallen bin, Herr, du musst wieder ran. Und wir bleiben da im wahrsten Sinne des Wortes immer Anfänger. Aber es ist etwas Tolles. Und die Freudenspur kommt in unser Herz. Die Freudenspur kommt in unser Herz und ist ein Kriterium. Ich will keine sauren Nachfolger haben, die verbissen, freudlos und mit heimlichem Bedauern meinen Weg gehen. Vertraue darauf, dass mein Geist der Stärkere ist. Er wird meine Freude in dein Herz legen. Das ist etwas Wunderbares. Doppelpunkt, wir probieren es weiter aus in unserem Leben. Und die Folge ist ein reines Herz und wir werden in die Gegenwart Gottes kommen. Denn sein Friede und seine Gnade ist größer als alle Schuld. Amen.